Willkommen zu unserem Podcast 2 am Lagerfeuer mit
Jan Jaborek
und Roman Schlese. Setzt euch gemütlich ans Feuer, während wir über Abenteuer, Erlebnisse, Menschen und Lebensweisheiten plaudern werden.
Am Lagerfeuer wollen wir gemeinsam reflektieren und diskutieren. Wir werden uns Fragen stellen, die zum Nachdenken anregen.
Vielleicht inspiriert dich eine Lebensweisheit dazu, deinen eigenen Weg zu gehen und deine Träume zu verwirklichen. Tatsächlich sitzen wir heute wirklich am Lagerfeuer und genießen gerade den Sonnenuntergang. Um mich herum ist gerade Stille. Links von mir sitzt der Jan und rechts von mir sitzt der Arno. Und hinter uns sitzen oder stehen unsere Autos. Also es gibt auch ein paar Bilder demnächst bei Instagram und Co. Da werdet ihr sehen, was für eine tolle Atmosphäre hier herrscht. Heute haben wir einen Ehrengast, Arno Sandrock, 58 Jahre jung. Könnte fast mein Vater sein. kennengelernt habe ich ihn und Jan auch über Instagram. Und ich weiß gar nicht, ob es das Eisbaden war oder das Laufen war. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was ich so von ihm weiß. Also A, er lebt im Van. Er hat neunmal den Triple Ironman gemacht, 17 Mal den Ironman und ein 800 Kilometer Radrennen. Ist Ultraläufer und Eisbader. Und wenn ich auf seinen Bus gucke, dann sehe ich auch noch 100-Meilen-Läufer. Also unvorstellbar, für mich unvorstellbar und ich glaube für die meisten Zuhörer auch, wie das überhaupt machbar ist. Und wir haben die Ehre, dass Arno tatsächlich extra für uns angereist ist ins Oberbergische. Und ihr werdet es nicht glauben, wie es zu einem Extremsportler gehört. Er ist seit gestern Abend 22.30 Uhr unterwegs, hat 1070 Kilometer gemacht und noch kein bisschen geschlafen. Arno, herzlich willkommen.
Super, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ist mir eine Ehre.
Danke. Arno, was motiviert dich, 1070 Kilometer zu fahren? Und vor allem, wieso fährst du nachts um 22.30 Uhr los?
Ja, ich bin nicht losgefahren, sondern ich bin zur Arbeit gefahren.
Ach so, ja.
Genau. Ich muss ja vorher noch arbeiten. Mhm. Also ich bin ja Bäcker zurzeit. Mal wieder. Und genau, da fange ich eben um 23 Uhr an. Wann habe ich Feierabend gemacht? Um kurz nach 7 habe da meinen Sohn abgeholt. Genau, den habe ich unterwegs abgeladen und bin dann nochmal hier 350 Kilometer zu euch gefahren.
Also wir haben jetzt fast 9 Uhr, du hast also bald 24 Stunden nicht geschlafen.
Ja.
Ist das normal? Also machst du das
öfters? Ich mache das, also Wochenende ist fast normal, ja.
Ja. Und holst
nach der Arbeit dann eher, wenn super Wetter ist, mal aufs Fahrrad steigen und so. Und dann geht man irgendwann spät abends ins
holst
Bett.
Holst du dir den Schlaf dann danach nach oder schläfst du vor? Wie machst du das?
Ich habe mal gehört, dass das nicht funktioniert mit Vorschlafen. Das geht nicht. ich brauche so 4 bis 6 Stunden im Schnitt. Damit komme ich aus. Ja. Ich sage mal, die meisten Menschen sterben ja im Schlafen. Und dementsprechend schläft man ein bisschen weniger. Aber ich habe nie so viel Schlaf gebraucht. Also es kommt dann schon mal, wenn das Wetter ganz schlecht ist und du hast irgendwie, so dann pennst du auch mal den Nachmittag durch, aber im Schnitt sind das so
vier bis sechs Stunden. Ihr kennt ja alle Jan Jaborek, das ist ja hier neben mir, also mein Podcast-Kollege. Und der schläft, also er steht auch immer früh auf und braucht immer wenig Schlaf. Das sagt er mal zumindest, aber er steht um 5 Uhr morgens auf, aber er geht um 9 Uhr schlafen.
Ja. Angeblich soll es ja auch viel gesünder sein, 8 bis 10 Stunden zu schlafen. Das mache ich gerne im Urlaub, aber ein Bäckerjob ist dann eben ein bisschen schlecht. Ne? Da. Und ich früher konnte ich nach der Arbeit mich hinlegen, habe 2-3 Stunden richtig tief geschlafen. Mhm. Und das klappt aber irgendwie nicht mehr. Und ehe du dich dann 25 Mal rumdrehst, dann machst du lieber irgendwas. Und
beweg dich halt. Ne?
Genau, ja. Genau. Danach ist man ja meistens dann eher doch ein bisschen abgekämpft und dann schläft man besser.
Warst du schon immer Bäcker?
Ja, ich habe ursprünglich Bäcker gelernt. Genau, ja. Ich habe mit 16 angefangen als Bäcker und habe das relativ lang gemacht. Bin dann mal so 10 Jahre ausgerissen in die Fitnessbranche rein und dann habe ich mal Laufschuhe verkauft. Ich war mal Ladendetektiv. Ich habe so einiges gemacht dann eine Zeit lang und dann bin ich jetzt wieder als Bäcker eingestiegen. Ja.
Wie kommst du dazu, wieder Bäcker zu werden? Weil das ist ja schon sehr anspruchsvoll. Also diese Schichtarbeit, sage ich jetzt mal, wo man nachts nicht schlafen kann.
Hat immer den einen großen Vorteil, dass man natürlich tagsüber Zeit hat, wenn man nicht so viel schläft. Und nicht den Nachmittag vor der Glotze verbringt oder vor Netflix, wie das meine Arbeitskollegen zum größten Teil machen. Also man hat Zeit und Das ist eine kleine Bäckerei auch wieder. Und das ist ein sehr guter Freund von mir gewesen. Ich habe da mal ein bisschen ausgeholfen. Da habe ich noch Laufschuhe verkauft. Und da haben wir uns irgendwie kennengelernt. Und die meisten Bäckereien brauchen immer meine Aushilfe. Und dann habe ich da ein bisschen ausgeholfen. Und dann wollte er... Das ist jetzt ungefähr 8 Jahre her, sowas.
Okay. Mh.
Genau. Und der Chef wollte einen Marathon laufen. Und dann bin ich mit ihm einen Köln-Marathon gelaufen. Mhm. Genau. Also er ist durchgelaufen. Und ich habe dann immer vorgelaufen, Getränke geholt und so weiter. Und ich war so als Teufel bemalt, komplett rot. Dann war ein riesen Gaudi für das Publikum und so. Genau. Und dann hatte ich das so ergeben, ja.
Hat er denn gefinisht den Marathon, dein Chef?
Ja, ja, logisch. Ja, ja. Jeder, der mit mir läuft, hat gefinisht.
Ui, das ist ja eigentlich eine gute Chance einzusteigen, mit Arno mal einen Lauf zu machen. Ne?
Absolute das Ansage. Und Arno selber habe ich ja auch kennenlernen dürfen über dich, Roman. Ne?
Ja, das hat sich irgendwie so ergeben und dann, ja.
Ja. Ja. Und dann haben wir zusammen telefoniert.
Genau, ja.
Und Arno, das muss ich dir sagen, also das würde ich dir ganz gerne widerspiegeln. Du hast in mir was ausgelöst, was mich bis heute noch so ein bisschen mitträgt und auch begeistert. Und das eine ist, du hast mir sehr viel zugehört. Also ich habe dir so meine Dinge erzählt, die mich bewegen. Und du hast mir einfach ein offenes Ohr gegeben. Und an und für sich müsste es ja eigentlich anders sein. Ich müsste dich ja eigentlich unheimlich viel fragen. Ja, und weil du als jemand, der so sportlich über die Grenzen geht, also über die, ja, man sagt ja oftmals auch über diese Komfortzone hinausgeht. Und wie groß die Komfortzone ist bei dir, ja, wo fängt deine Komfortzone an? Da kommen wir gleich mal ran.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist schon krass gewesen. Und ich danke dir ganz herzlich dafür. Für mich wäre mal total interessant, wenn wir schon über Komfortzonen anfangen zu reden. Jetzt hast du ja einen Triple Ironman gelaufen. Vor 2 Wochen, glaube ich.
Vor 2 Wochen, ja.
Vor 2 Wochen. Ja. Also ein Triple Ironman, also normalerweise sieht man das ja so für die Zuhörer von uns. Ironman ist den meisten bekannt. Ja, das ist dann irgendwo, hat man Bilder von Hawaii oder irgendwas. Und dann machen verrückte Leute, die fahren ziemlich viel Fahrrad, die schwimmen und die laufen.
Also ich stelle mal die Zahlen.
Ich
habe es mir aufgeschrieben, weil ich selber nicht auswendig wusste. 11,4 Kilometer schwimmen, 540 Kilometer Radfahren und 126 Kilometer laufen am Stück.
Ja. Und das ist eine unfassbare Leistung für uns Normaldenkende, die ab und zu mal zur Arbeit gehen oder mal 10 Kilometer vielleicht laufen. Gib mir mal so einen kurzen Einblick in deine Welt, Arno. Warum machst du das und wie schaffst du dich tagtäglich dazu zu motivieren, diese extremen Leistungen wirklich als dein Lebensinhalt mittlerweile auch zu füllen? So habe ich das verstanden. Ne?
Ja, das ist auch so. Das ist, wie heißt das immer? Das ist eben Leidenschaft. Ne? Also das macht man ja nicht einfach mal 2 Jahre, sondern das ist einfach eine Lebenseinstellung. Aber du fängst ja nicht mit dem Triple Ironman an. Also das war ja nicht so, dass ich irgendwann aufgestanden bin und habe gedacht, oh, jetzt musst du unbedingt mal einen Triple Ironman machen, weil der klassische Ironman ja irgendwie zu kurz ist. Also es fing bei mir an, 84. Da war hier der ein oder andere ja noch gar nicht auf der Welt.
Doch. Wir schon. Wir waren vier.
Genau. 84, und da habe ich einen Bericht über Hawaii gesehen. Und da war Hawaii noch sehr jung.
Ja.
Ich weiß es, ich kann es nicht genau sagen. Das war vielleicht die 5. oder 6. Veranstaltung, glaube ich, auf Hawaii. Und das hat mich total fasziniert. Und ich war zu dem Zeitpunkt nicht gerade sportlich. Ich habe ein bisschen Krafttraining gemacht, weil ich gerade so, glaube ich, 3. Lehrjahr oder gerade ausgelernt hatte. Und da waren die Mehlsäcke noch 50 Kilo schwer. Und ich habe gerade mal so 56 Kilo, glaube ich, gewogen. Und dann musste ich ein bisschen Muskeln aufpacken, damit ich diese Säcke da in den Keller hochtragen konnte. Und genau, dieser Fernsehbericht hat mich aber total fasziniert. Ich habe mir wirklich am nächsten Tag ein Rennrad gekauft. In Faschin, so ein italienisches Stahlrohr mit gemufft. 1400 D-Mark, werde ich nie vergessen. Ja. Und habe dann angefangen. Und das Ziel war ganz klar ein Ironman. Nicht unbedingt auf Hawaii, also mir ging es da nie um unbedingt dieses, aber einfach diese Distanz, die wollte ich erstmal erleben. Hab dann im selben Jahr noch einen kleinen Jedermann-Triathlon gemacht. Und 4 Jahre später stand ich dann in Rot beim ersten Ironman in Europa am Start mit 750 anderen Leuten, die fast alle ihren ersten Ironman gemacht haben.
Wahnsinn. Also was ich so erkenne aus deiner ganz kleinen Geschichte jetzt gerade, wie kommst du zu diesem Bild Ironman? Also du hast das gleiche Bild gehabt wie ich jetzt gerade. Ja, also Hawaii ist so dieses klassische Bild. Es gibt ja mehrere Ironmans, glaube ich.
Genau, ja, also der Ironman Hawaii ist ja quasi immer die Weltmeisterschaft. Das hat sich jetzt ja seit letztem Jahr ein bisschen geändert, weil das auch um sehr viel Geld geht und der Veranstalter immer mehr Teilnehmer zugelassen hat, dass Hawaii jetzt im Moment aus allen Nähten platzt. Ja. Und jetzt ist immer ein Jahr in Hawaii dürfen die Damen starten und die Männer starten in Nizza und das nächste Jahr ist dann wieder umgekehrt.
Verstehe ich gut, ja. Und es ist auch so, aber was ich damit sagen möchte, ist, was das eigentlich Wichtige gerade in deinen Sätzen war, ist, du hast dir das Bild angesehen, dich hat das motiviert, also du hast etwas, was dich zu etwas hinbewegt und bist sofort aktiv geworden, hast dir ein Rennrad bestellt und bist eigentlich praktisch gefühlt am nächsten Tag direkt losgelegt. Und das ist ja auch was die einen zu den anderen unterscheidet, die einen reden darüber oder haben irgendwelche fantastischen Bilder vor sich, aber handeln gar nicht. Ja. Also das fand ich jetzt ganz spannend. Du hast direkt gehandelt, hast gesagt, so, das packe ich jetzt an, das Thema, und zieh das durch. Ne? Genau.
Das habe ich bis jetzt fast immer so gemacht, also im sportlichen Bereich auf jeden Fall. Wenn ich dann irgendwas gesehen habe oder gelesen habe und ich kann so 3 Tage nicht richtig schlafen, also noch weniger als die 6 Stunden, dann muss ich das machen. Und dann ist es auch ganz egal, was Trainingskollegen oder sowas sagen. Ja. Also dann muss ich das einfach durchziehen.
Ja, Arno, warst du denn als Kind dann auch schon so oder hat sich das irgendwie ergeben?
Nein, ich war, wie gesagt, als Kind nicht gerade sportlich. Man war draußen. Mhm. Ja, es gab ja noch kein Gameboy und solche Geschichten. Holzspielzeug hatten wir noch. Na, wir hatten auch schon ein bisschen mehr, aber wir waren eben draußen. Aber ich habe Sportverein immer mal ausgetestet, mal Tischtennis und da war ich aber 2-3 Wochen, dann hat mir da irgendwas nicht gepasst. Und Fußball habe ich auch mal spielen müssen, weil mein alter Herr das unbedingt wollte, weil mein Bruder Fußball gespielt hat und da kannten sie eben auch nur Fußball. Und ich hasse Fußball. Fußball ist für mich nie ein Sport gewesen, der mich persönlich jetzt irgendwie anspricht. Und ich habe dann ein Eigentor geschossen, ein bisschen mit Absicht. Und das war dann auch meine letzte Karriere als Fußballspieler. Dann durfte ich, da musste ich da auch nicht mehr hin. Ja, also ich war einfach immer draußen, aber nicht unbedingt jetzt eine Sportskanone oder sowas.
Also ist auch keiner in der Familie bei dir, der irgendwie Extremsportler ist? Oder,
nein,
oder
überhaupt nicht. Nein,
Marathon gelaufen ist
oder gar so. Nichts. Nee. Ich schlag da voll aus der Reihe.
Ja. Also tatsächlich war diese Doku oder dieser Film war halt das erste Mal der Kontakt zum Thema.
Und die Szene, die mich am meisten angesprochen hat, war, dass, ich glaube, die Paula Nubi-Fraser war es, die ist auf allen Vieren die letzten 200 Meter über die Ziellinie gekrabbelt. Und die Kameras in Amerika halten ja volle Kanne drauf. Ja, nicht wie man es in Deutschland so, ne, so ein bisschen diskret, sondern ja voll draufgehauen. Und das fand ich total irre. Also wie man dann so eine Leistung aufbringt. Ja, und dann, ich glaube, die war Führende und dann ist er, glaube ich, noch Zweite oder Dritte geworden. Und das hat nicht nur mich fasziniert, sondern in dem Jahr, glaube ich, ich weiß nicht genau, sage ich mal, da waren 400 Teilnehmer und ein Jahr später konnten sie sich nicht retten. So viele Leute wollten dann auf einmal in Hawaii mitmachen, weil die wollten alle mal über die Ziellinie krabbeln, so ungefähr.
Und dann, Arno, kommen wir auch schon zu dem Thema, was mich persönlich total interessiert, weil Menschen, die gehen über diese sogenannte rote Linie hinaus. Und oftmals hat man ja so diese Narrative, vielleicht kennst du die auch, du musst es nur wollen, dann schaffst du es.
Ja.
Kennst du das?
Ja, klar, kennt man.
Oder der eine sagt, es hat gar nichts mit Wollen zu tun, du musst erstmal die Fähigkeiten entwickeln, überhaupt so eine Distanz laufen zu können. Dann ist Wille natürlich wichtig, aber Fähigkeit viel wichtiger. Wie gehst du, hast du dich mit dieser Thematik schon mal beschäftigt? Was ist wichtiger, Wille oder Fähigkeiten? Wie stehst du dazu? Und was hast du für Erfahrungen gemacht? Weil in die Grenzbereiche, in die du gegangen bist, sind wir alle nie gegangen. Deshalb würde mich mal deine Erfahrung total interessieren.
Also man braucht natürlich schon eine gewisse Erfahrung. Also man kann sich jetzt noch so viel vorstellen und ich mache jetzt einen Triple und bin aber noch nie großartig Rad gefahren oder bin
also
gerade
Wille
mal 50.
Alleine reicht auch nicht.
Wille allein reicht natürlich nicht. Ich habe ja auch, wie gesagt, auch nicht mit dem Triple angefangen. Dann kam dieser Ironman, dann habe ich jedes Jahr einen gemacht und glaube ich dann 93 war dann der erste Triple. 92 war mein erster Doppelter. Und von 88 habe ich jedes Jahr 1 bis 2 Ironmaner gemacht. So. Und dann hat man ja schon mal eine gute Grundlagenausdauer. Und wir sind im Training. Es gab noch damals noch keine Pulsuhr. Es gab noch keine Zeitschriften. Ja, da waren das, die Triathleten, die wurden von den Radfahrern belächelt. Ja. Bis wir sie dann mal alle abgezockt hatten auf den RTF und so, dann durften sie dann nur noch hinten fahren.
Stark.
Aber es gab groß keine Trainingslehre. Ja. Wir sind einfach raus und haben Gas gegeben ohne Ende. Und ich weiß noch, ich bin samstags nach der Arbeit mit meinem Trainingspartner, den habe ich ein Jahr später kennengelernt, also 85. Wir sind immer noch gut befreundet. Und bin ich samstags nach der Arbeit aufs Fahrrad gestiegen und sind mal so 50 Kilometer bis 150 Kilometer zu irgendeinem Wald- und Wiesenmarathon gefahren, sind den Marathon gelaufen und dann wieder mit dem Fahrrad zurück. Das war so ein normales Wochenendprogramm. Oder samstags 150, sonntags 200, das war so normal. So. Und dann kam, wie gesagt, der erste Doppelte in Holland.
Man verschiebt irgendwie die Grenzen. Ne?
Ja, und also ich konnte mir das vorstellen, aber ja. Ich war der Einzige im Verein, der das sich vorstellen konnte, wie toll das ist, das vielleicht zu machen und dass das auch geht. Und mein Trainingspartner, den habe ich überredet, der hat dann auch mitgemacht. Und dem ist die Nacht brutal lang geworden. Der hatte keine Probleme muskulär, der hat das schon hingekriegt, aber der hat das noch nie wieder gemacht. Für ihn war das, weil ich ihn überredet habe, das war ja nicht sein Ziel. So, ja. Und ich fand das total irre. Ja, die Nacht durchfahren und du wirst ja bedient, du hast ja eine Crew dabei, die dich verpflegen und so weiter. Und ich habe das Ding in 24 Stunden runtergerissen, 24 Stunden ein paar gequetschte und habe mein erstes Preisgeld gekriegt. Das war aber weniger, wie die Startgebühr gekostet hat. Und das war eine tolle Sache. Und dann eben gesagt, Doppelten, einmal gemacht. Und dann dachte ich, da ist ja noch mehr drin. Und dann gab es, wie gesagt, dann den Triple.
Jetzt sagst du, du stellst dir das immer vor, ne, vorher.
Ja.
Wie sieht das, also ich kenne das ja, ich stelle mir auch Dinge vor. Dann stelle ich mir das vor und dann kommt dann der andere Gedanke, der sagt, nein, das ist Bullshit, das geht nicht. Dann kommt wieder diese Euphorie, ja, das funktioniert, das schaffe ich gut. Wie sieht denn deine Diskussion
aus? Den habe ich gar nicht, dieses, das geht nicht, das, diesen... nee, also nicht bei sowas. Die Welt hört ja nicht beim Triple auf. Ja, es gibt 5-fachen, es gibt 10-fachen, es gibt 20-fachen. Gut, da schläft man dann dazwischen. Für mich war immer der Reiz, das Ding, wenn es geht, ohne Schlaf zu machen. Ja, man kann Wettkämpfe so bis zu 3 Tagen kann man ohne Schlaf machen. Danach ist der körperliche Verfall einfach zu hoch. Da sollte man einfach ein bisschen schlafen. Und diese ganz langen, diese 10-fachen und sowas, die finden immer so auf so einem 2 Kilometer Rundkurs irgendwo statt. Und da fährt man dann Fahrrad. 8 Tage, ja, oder so ungefähr, und dann läuft man auf dem gleichen Parcours. Und das kann ich mir beim besten Willen vom Kopf her nicht vorstellen. Das muss man aber, sonst braucht man da nicht an den Start gehen. Und das ist eben dieses Ding. Wenn ich sowas sehe und sage, boah, das interessiert mich, das möchte ich machen, dann kommt erstmal diese Zweifel, das geht nicht, gar nicht in Frage. Ja, wenn ich jetzt aber Leute dann kenne, die jetzt da sagen, oh, komm doch mit in die Schweiz, da gibt's einen tollen 10-fachen. Dann sage ich dir, wie groß ist die Strecke? 2,5 Kilometer auf der Radfahren? 6 Tage oder so? 1800 Kilometer? Nee, möchte ich nicht. Ja, wenn das jetzt eine größere Runde wäre oder also von A nach B wäre natürlich toll, dann wäre die Sache schon wieder anders. Das ist noch nicht mal die Distanz, die mich da abstreckt, sondern der Kurs, der mich da abstreckt.
Also was erlebe ich quasi in diesem Moment? Ne? Und genau. Wenn es immer eine Schleife ist, dann ist es langweilig. Aber wenn es irgendwie mit vielen Abenteuern ist und
ist das,
Perspektivenwechsel
genau, ist, genau, wäre es für gerne. Mich eine andere Sache. Aber wie gesagt, da beim Dreifachen, bei meinem ersten, hatte ich nie das Ding, das geht nicht.
Und hast du das auch, kannst du, also setzt du das dann im Alltag auch um bei anderen Dingen, wo du sagst, ich habe ja diese mentale Stärke, das mir beim Sport vorzustellen, aber gibt es im Alltag auch Situationen, wo du sagst, da mache ich es genauso?
Ich würde fast sagen, im Alltag, also klar, im normalen Job und sowas, da geht es einfach ruckzuck, ne? Also da muss das alles ein bisschen schneller gehen und zügig gehen. Und die 8 Stunden, die auch in der Bäckerei, da mache ich keine Pausen oder irgendwas, ne? Weil ich mich da raus. Ne? Also. Und ich setze das jetzt nicht.
Ja,
ich setze
das. Sehr schneller Bäcker.
Ja, super, ne? Ja. Aber ich setze
Arno arbeitet alleine dort. Der macht schmeißt
die ganze Bäckerei alleine.
Ich habe das jetzt noch nie in einem Job umgesetzt, was ich manchmal auch ein bisschen schade finde.
Ja.
Weil hätte man natürlich auch vielleicht relativ viel daraus machen können.
Es muss ja nicht immer der Job sein, es kann ja auch das Privatleben sein oder irgendwie andere Dinge. Es können auch Kleinigkeiten sein einfach. Also es muss ja nicht immer das große Ding sein. Ne?
Ja, ich glaube, du nimmst das natürlich mit. Also du hast schon ein gewisses Selbstbewusstsein, wo du sagst, okay, das haut mich jetzt nicht vom Hocker oder so. Ja, das sind so Sachen. Weil da hast du einfach schon einiges mitgemacht. Ja. Oder wenn die Leute dann da beim Wandern so ein Bläschen haben und sowas, das ist ja lächerlich. Ja. Da, deswegen. Aber also, mir fehlte da, glaube ich, so, wie sagt man so schön, ein Mentor, der mich dann an die Hand nimmt und sagt, pass auf, aus diesen ganzen Geschichten machen wir jetzt mal was. So, ja, auch was Berufliches oder sowas, ja. Das hatte ich, dieses Glück hatte ich nicht.
Sag ich mal so. Oder Last, je nachdem, wie man es sieht, ne?
Ja.
Du bist ja glücklich in dem, was du machst.
Ja, sicher. Das ist einfach nur klar.
Ich glaube, da sind wir gerade an einem guten Punkt, Roman, weil die Geschichte von Arno inspiriert mich total. Und es gibt ja in jeder guten Geschichte, ob wir jetzt Harry Potter nehmen, ob wir jetzt Luke Skywalker nehmen, es gibt immer den Helden, ja, es gibt immer den Gegenspieler, vielleicht auch den Iron Man zum Beispiel in dem Bereich oder das Ziel, was ich erreichen möchte. Und vorausgesetzt ist natürlich immer so ein Wille zur Veränderung oder ein Impuls, der dazu geführt hat, dass du sagst, ich beschäftige mich jetzt nicht nur mit meiner Bäckerei oder mit meinem beruflichen Werdegang, sondern das ist etwas, was meine Leidenschaft ist und das möchte ich ausbauen. Das würde mich interessieren, Arno, was war denn dein Impuls, wo du sagst, Mensch, das war Hawaii, glaube ich, ne?
Genau.
Ist danach passiert? Also wie ist es weitergegangen?
Ja gut, dann kaufst du dir so ein Rennrad. Mhm. Damals ja war das noch mit Riemchen, ja, so.
Ja, so ist es.
Ja. Ja. Schuhe, ich hatte sogar noch Holzplatte drunter. Boah, ich bin alt, ne, Wahnsinn. Ja. Und dann fährst du 30 Kilometer und bist fix und fertig. Ja. So. Und der erste Jedermann, das waren 500 Meter Schwimmen in Köln am Fühlinger See. Bin ich noch Brust geschwommen, weil innerhalb von 2-3 Monaten lernst du kein Kraulen.
Der ja heute noch bekannt ist für Triathleten etc.
Genau. Ja, Kissler. Kissler hat da damals den großen Preis von Deutschland und sowas alles gemacht. Genau. Ja. Und dann waren es 25 Kilometer Radfahren oder sowas und 5 Kilometer Laufen. So. Und ich habe das gerade mal so geschafft. Und neben mir ist ein älterer Herr damals schon, also ich war ja dann gerade auch mal so 19 oder so und der war, glaube ich, 45, 50 so. Und das war der Alfred König. In Köln kennt ihn jeder, der hatte so mehrere Teppichläden und sowas und war dann auch im Triathlon Nonstop, wo ich auch drin war, damals der größte Triathlonverein in Köln. Und der hat mich mehr oder weniger mit ins Ziel genommen. Und das fand ich total irre. Also das einfach dieses zusammen helfen noch, ja.
So. Absolut.
Ja. Und das war damals beim Triathlon noch üblich. Ja. Selbst beim Ironman oder sowas, wenn du Platten hattest, hat immer irgendeiner kurz angehalten, brauchst einen Schlauch oder sowas. Ist leider nicht mehr meistens der Fall, glaube ich, aber früher war das so. Und das hat mich total fasziniert. Ja, dass alt und jung sich helfen zusammen, ja, und ein älterer noch so einen jungen Spund wie mich dann da mehr oder weniger ins Ziel nimmt.
Das begeistert mich total, weil es erinnert mich auch ein bisschen daran, Roman, wie wir damals angefangen haben in unserem Beruf, ja, wo was wir heute auch noch leben, was aber viele, viele junge, ich sag mal Selbstständige halt nicht mehr so pflegen, ist, der Kleine hilft dem Großen und der Große hilft dem Kleinen. Das ist eine Symbiose und jeder achtet auf sich und ich glaube, dass das für uns in unserer Ethik, in unserer DNA komplett eingebrannt ist, aber vielleicht für viele, viele neue Selbstständige gar nicht mehr. Ja. Und vielleicht ist es genauso im Sport, dass man
und umso extremer, denkt, ja, ne? Aber umso extremer die Distanzen werden, oder gerade Extremsport, glaube ich, das ist ja, glaube ich, beim Klettern und sowas genauso. Alles, was da extremer ist, man unterstützt sich da einfach mehr. Ja, ja. Wie bei einem 10-Kilometer-Lauf, dann sagt man vielleicht mal, wenn man hinten läuft, na komm, die Kilometer schaffst du auch noch oder so. Aber da ist noch ein ganz anderer Halt irgendwo da drin, weil da geht es nicht ums Gewinnen, weil da weißt du meistens sowieso, wer gewinnt. Dann hast du meistens 2-3 Leute, da kannst du schon sagen, okay, der oder der wird das Ding machen und der Rest kämpft ums Überleben oder um seine eigenen Ziele einfach zu erreichen. Also da ist einfach die Zeit spielt da keine große Rolle, sondern dass man finisht, dass man ankommt.
Hm? Arno, wo war denn so der Punkt, wo du gemerkt hast, Ich habe an meiner Seite jemanden, der in dem Bereich, den ich gerade vielleicht etwas extremer oder professioneller mache, mit dem habe ich einen Mentor gefunden oder Gefährten. Und was war das Besondere an diesen Gefährten oder an dem Mentor?
Wie gesagt, einen Mentor hatte ich in dem Sport auch keinen.
Auch keinen?
Auch keinen, nein. So ein bisschen hat mich auf die dreifache Distanz damals die Astrid Benoer gebracht, die im gleichen Verein war. Mhm. Die hat den ersten Triple schon etwas früher gemacht und die hat damals sämtliche Weltrekorde auch gebrochen. Das war so mit einer der wenigen, die ich damals kannte im Vorsprung. Und die hat davon erzählt und das hat mich eben auch genauso fasziniert und das musste ich dann auch machen.
Gab es denn so einen Punkt, der dich total gecatcht hat, wo du sagtest, das war jetzt für mich so mindblowing, sage ich jetzt mal, ne?
Jetzt vom Wettkampf her.
Ja, oder was sie dir vielleicht auch als Mentorin mitgegeben hat oder was dich so fasziniert hat.
Wenn die gelaufen ist, die ist einfach durchgezuckelt. Ja? Sie war nicht schnell im Laufen, aber die hat keine Pause gemacht. So, und ich hab dann meinen ersten Triple dann los. Schwimmen war gut, Radfahren war gut und dann beim Laufen. Die ersten 20 liefen und dann war es irgendwie vorbei. Muss ich dazu sagen, ich hatte bei meinem ersten Triple auch ein kleines Problem. Ich bin 3 Monate vorher hatte ich einen Rennradsturz gehabt mit dem Fahrrad, habe mir das Handgelenk gebrochen, Trümmerbruch, und da wurde dann noch aus der Hüfte ein Stück Knochen rausgestanzt. Und da haben die aber Muskulatur mit kaputt gemacht. Das heißt, ich konnte bis 2 Wochen vorher überhaupt nicht laufen, ohne dass es weh tat. Fahrrad gefahren bin ich in der Schlinge so und geschwommen dann 3 Monate auch nicht. Bin aber natürlich trotzdem am Triple an den Start gegangen. Und es lief super bis zum Laufen. Und die ersten 60 bin ich gut gelaufen und dann war es aber aus. Und die Astrid meinte nur so, du musst einfach laufen. Wenn du jetzt gehst, tut es ja auch weh.
Ist ein cooles Mindset.
So, ja? So. Und ja. Dann das ist aber so ein Spruch auch bei den...
Es tut weh.
Es tut
egal
eh weh.
Egal in welcher Geschwindigkeit.
Genau. Und dann nach die Jahre hatte ich sehr oft so die Fußgelenke, die Kapseln entzündet, auf beiden Seiten, links und rechts. Und da war das dann eben auch. Der Rennarzt sagte auch, ja, wenn du aufhörst, tut es 3 Tage weh. Und wenn du weitermachst, tut es eben auch 3 Tage weh. Und dann brauchst du ja nicht aufhören, dann machst du weiter. So. Weil es sind keine Spätfolgen. Das ist 3 Tage, tut es weh und dann ist es wieder gut.
Ja.
Und das ist dann diese Eigenschaft, dieses Leiden anzunehmen und trotzdem weiter, das musst du eben haben, wenn du sowas Extremes machst.
Kann man das entwickeln, Arno, oder muss man das haben?
Ich glaube, das muss man schon ein bisschen im Kopf haben. Also man wird von Wettkampf zu Wettkampf, glaube ich, kann man besser damit umgehen.
Ja.
Aber wenn man diesen Reiz oder diesen Willen dann nicht verspürt, dann glaube ich, würde man sich nie für sowas anmelden.
Und merkst du den Unterschied zwischen, das ist jetzt wirklich einfach nur eine Phase, die ist nach 3 Tagen weg, oder das ist wirklich ernst, das kann Spätfolgen haben? Spürst du das selbst oder suchst du dir immer Rat dazu?
Also wenn was ist, was ich selber nicht kenne, bei solchen Veranstaltungen sind immer Rennärzte und sowas dabei, die man dann fragen kann. Also wenn es Spätfolgen geben würde, würde ich aufhören, ganz klar.
Gibt es Spätfolgen bei Extremsportarten, wo du mehrere Tage unterwegs bist? Außer Zerstörung des Körpers für einen gewissen
Zeitraum. Genau, ich kenne da jetzt, würde jetzt da keinen kennen. Also das, glaube ich, ist, wenn du jetzt vielleicht gestürzt bist und hast dir irgendwie einen Bruch zugezogen und sowas und machst dann krampfhaft weiter, dass es dann vielleicht mehr werden sollte. Aber sonst sind das einfach ja Überbelastungen in dem Augenblick, die dann später weggehen. Ja. Bei mir haben sie auch damals ja schon gesagt, wenn du so weitermachst, bist du mit 30, kannst du nicht mehr gehen, ja. Im Gegenteil, die das gesagt haben, die machen keinen Sport mehr, ja, und ich mache es immer noch, ja.
Es ist ja so das Thema, was ist gefährlicher, keinen Sport zu machen oder zu viel Sport zu machen.
Genau.
Für mich ist es immer spannend, weil in dieser langen Karriere, die du hast, es ist unheimlich schwierig, etwas herauszufiltern, was jetzt dein Highlight war. Aber vielleicht kannst du das in vielleicht 2, 3 Punkten, so deine Golden Nuggets vielleicht, wo du sagst, diese 3 Dinge, die haben mich schon extremst begeistert und bleiben bei mir in meinem Gedächtnis so verankert, deshalb sind sie besonders. Es muss kein sportlicher Erfolg sein, es kann auch was anderes sein, aber was sind so deine Highlights, wo du sagst, das hat mich total gecatcht?
Also natürlich erstmal ganz klar der erste Ironman, logisch.
Absolut, ja.
Ich habe damals sogar die Quali gehabt für Hawaii. konnte mir überhaupt nicht vorstellen, in dem Jahr noch einen Ironman zu machen. Ich habe das Finisher T-Shirt bis Weihnachten, glaube ich, nicht ausgezogen, so ungefähr. Und mich hat auch Hawaii in dem Augenblick gar nicht fasziniert. Mhm. Ich war einfach super happy, dass ich das Ding gemacht habe. Und diesen Wettkampf vergisst man eben auch nicht. Und dann natürlich sowas dann wie der erste Triple oder sowas, das, obwohl der erste eben brutal hart war. Ich habe dann ein Jahr überlegt und habe es ab da eben dann jedes Jahr gemacht. Das ist immer irgendwo ein Highlight. Aber was ich noch so faszinierend fand, es gibt da so ein langes Radrennen, Race Across America. Vielleicht schon mal gehört.
Genau. Ja, haben wir schon gehört.
Also, viereinhalb.
Race Across America. Ja. Übrigens, Hubert Race Across Schwarz, über Hubert Schwarz.
Hubert Schwarz,
Schwarz,
ne? Genau, Joey zum Beispiel.
Kelly, Hubert
genau.
Schwarz, beide auch ja, für genau. uns bekannt. Und ja. das Thema ist uns...
Genau, ja. Hubert Schwarz ist es ja immer alleine gefahren
ja.
und auch immer angekommen, einer der wenigen Deutschen. Und Joe Kelly ist es in der Staffel gefahren. Und ich bin damals die Quali gefahren. Bregenz Wien, 800 Kilometer beim strömenden Regen und so weiter. Und ich hatte ein Wohnmobil ursprünglich, das war aber vorher, zwei Tage vorher war Getriebe kaputt und hatte dann auch irgendwie kein Team mehr. Und dann hatte ich das Glück, dass mein Radhändler damals den Laden zugeschlossen hat, erst mit runtergekommen und ein anderer Freund, der sowas auch noch nie gesehen hatte. Also mit zwei Leuten und einem alten Opel Kadett sind wir dann da runter. Also es gab nur kalten Kartoffelsalat und nichts Warmes und so.
Wie lange dauert so ein Rennen? Über 800 Kilometer?
Ich bin gefahren 32 Stunden. Genau.
Und aber das sind doch die Geschichten, ja. aus denen Helden gemacht ja. werden, oder? Nicht die,
das, mit das dem war, Flugzeug. Das war voll und, krass. Na, alles geil, nass, cool. Schweinekalt.
Ja.
Und die Sachen wurden natürlich im Kadett auch nicht trocken.
Ja, klar.
So. Und dann fährst du die Pässe dann nachts runter und damals hatte man noch keine LED-Lampen oder sowas, ne? So Batteriefunzeln, die beim ersten Tropfen waren, die sind die ausgefallen und Katastrophe ja. damals. Und dann das Auto natürlich dann hinter dir fährt. Wenn es gerade ist, hast du ja Licht, aber wenn du in die Kurve fährst, ist es stockdunkel, ne? Und es war so kalt, dass du kaum die Bremsen betätigen konntest. Also es war schon echt Kamikaze darunter. Aber es war ein super Rennen, ich werde es nie vergessen. Und die Platzierung war gut. Wie gesagt, ich hatte die Quali. Leider keinen Sponsor, weil ich nicht so bekannt war wie Joe Kelly, der eben da die 50.000, 60.000 Euro damals aufgebracht hat, um dieses Ding zu machen.
Ja.
Da braucht man eben auch dann die gewissen Leute, die einen da unterstützen. Aber Hubert Schwarz zum Beispiel, eine ganz interessante Geschichte, der kann ja nicht Radfahren. Also es ist jetzt nicht böse gemeint, aber der hat keine Technik.
Ja, das hat er uns tatsächlich mal selber in einem Vortrag
erzählt. Ja, das sagt
erzählt.
Er selber, genau.
Sagt er selber, das ist nicht meine Disziplin und
er hat da bin null ich Technik, nicht gut drin, genau.
Ne?
Und das ja. ist, der hat einen ganz schlechten runden Tritt, ja, und ja. so. Und das Interessante beim Race Across ist ja, du kannst ja einen super Plan herrichten, aber wenn der Erste da vorne die ersten 48 Stunden durch die Wüste Gas gibt wie so ein Irrer, fliegen die hinten raus. Weil der gibt das Tempo vor und dann hast du so eine Timestation und du darfst nur so und so viel Prozent hinter dem Ersten sein. Und das ist dem Hubert auch immer passiert. Ich kannte damals einen sehr guten Freund vom Hubert, der ihn auch immer betreut hat.
Also er war quasi einer, der hinten war, der zu langsam war und so ist rausgeflogen dann?
Ja, der ist nie rausgeflogen, der hat es ja immer beendet. Okay. Aber der war immer, ja. die ersten drei, vier Tage war es immer so ganz grenzwertig, ob er rausfliegt oder nicht. Und wenn der Hintern von ihm dann total durchgewetzt war, so nach dem Motto, und dann mit den Füßen hat er auch immer Probleme gehabt, dann hat er gekämpft. Und dann ist er immer besser geworden. Und dann hat er das echt gepackt. Also nach 5, 6 Tagen ist der gefahren wie ein junger Gott, wo du vorher gesagt hast, so, also ein Kämpfer, das ist ein richtiger Kämpfer.
Absolut.
Ja, der hat nie klein beigegeben, sondern wenn das Team gedacht hat, schon jetzt ist es wieder soweit, dann hat er den Hahn aufgemacht und hat jedes Mal hingekriegt. Und das ist eben so das, was man bei solchen Wettkämpfen eben braucht. Ja.
Stichwort Kampf. Finde ich total interessant. Gibt es etwas, was du dir sagst oder wenn das Gefühl des Aufgebens in dir aufkommt? Ich weiß, Roman, vielleicht auch an dich mal die Frage. Du bist das Matterhorn hochgelaufen. Ja? Das ist für mich eine unvorstellbare Leistung. Und ich glaube, dass im Laufe dieser sportlichen und körperlichen Herausforderung schon mal der Gedanke kommt, das ist jetzt einfach zu viel. Das ist jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich darüber nachdenke, aufzugeben. Gibt es da so eine Technik oder gibt es da etwas, was du dir sagst, dass du sagst, das wird jetzt einfach gemacht? Oder vielleicht auch für unsere Zuhörer draußen mal eine ganz coole Nummer, wo sie halt sagen, im Alltag auch mal zu sagen, das mache ich jetzt einfach.
Ja.
Ne? Also
so, also ich habe ganz wenig Wettkämpfe aufgehört bis jetzt. Muss ich kurz überlegen. Ich bin, meinen zweiten Berglauf, den ich gemacht habe, der war in der Schweiz. Mhm. 4B St. Bernhard. Den bin ich auch gelaufen, aber das war ein anderer Wiesn, genau. Ist ja wurscht. Das waren 80 Kilometer ungefähr und bei Kilometer 30 habe ich mir den dicken Zeh gebrochen.
So. Ich bereite mich gerade auf einen 30-Kilometer-Lauf mit dir vor. Ne? So.
Und
den ganzen Zeh.
Ja. Und dann war eben das Ding, ja gut, dann haben wir den getaped, also an den anderen Zeh so, ne, Tape-Raum. Und dann habe ich gedacht, okay, guckst du mal, wie es ist. Rauflaufen ging damit ganz gut. Aber runter eben nicht. Ja, runter ist brutal, klar. Die Hölle. Das tut ja natürlich dann immer höllisch weh. Und das
staucht
das
richtig.
Rauf bin ich super gekommen, ja. Und dann rauf habe ich noch Leute überholt, ja. Aber runter haben die mich dann wieder überholt. Aber da dachte ich auch, warum denn jetzt aufhören? Geht doch. So. Ja, irgendwann tut es sowieso weh. Also funktioniert doch. So. Das war jetzt also schon mal kein Grund aufzugeben. Den haben wir auch normal in der Sollzeit beendet. Und war ein cooler Wettkampf, den man noch nicht vergisst. So. Andere Geschichte war, einen Triple, den musste ich aufgeben. Das war aber auch so, da hatte ich Leute dabei, die mich noch nie betreut haben, die das auch nicht kannten in dem Sinne. Und die waren fix und fertig nach dem zweiten Tag. Das war super heiß. Und nachmittags waren die alle im Bett oder wo, keine Ahnung. War keiner mehr bei mir. Und ich habe mich dann irgendwann bei Kilometer 70, glaube ich, war es, in die Sonne gesetzt und bin eingeschlafen. Und bin dann irgendwie ein paar Stunden später mit Sonnenstich wieder wach geworden. Und dann war die Sache gegessen. Ich habe mich nur noch übergeben und das war so richtig weg. So. Den Wettkampf habe ich eben auch nicht beenden können. Aber das war das Team schuld. Ja, dafür sind die da. Die hätten ja auf mich aufpassen müssen. So. Sonst habe ich alle Triathlon-Wettkämpfe an sich beendet. Außer jetzt das Aktuelle. Da kommen wir vielleicht dann zum Schluss nochmal zu. Und das habe ich nicht beendet. Da war auch noch, ja, Berliner Mauerweglauf. Das war so eine Story. Berliner Mauerweglauf sind 160 Kilometer.
Vielleicht eine kurze Frage zwischendurch. Die Frage grundsätzlich hier zielte darauf hin, welchen inneren Dialog führst du mit dir? Du das so krass immer durchziehst.
Also vorher ist ja, wenn ich am Start stehe, steht für mich 100% fest, ich komme da an.
Ja.
Und es gibt keinen Grund, außer es ist...
Außer externe Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst.
Genau.
Schläft oder, ein oder so.
Oder es sind, genau, oder es sind einfach Faktoren, die jetzt bleibende Schäden hinterlassen würden.
Verstehe.
Wo ich dann sage, es gibt keinen Grund, normalerweise aufzuhören. Also für mich steht immer 100% fest, wenn ich am Start stehe, ich komme da an.
Mega.
Also das ist so faszinierend, allein dieses Mindset zu haben, so egal was ich mache, ich ziehe das durch und ich komme da an.
Aber ich glaube, das braucht man aber auch.
Ja, aber das
bei solchen Wettkämpfen.
Ja, gebe ich dir recht. Trotzdem ist also bei mir manchmal so der Fall, okay, ich starte und ich ziehe es durch, definitiv, aber es kommt immer so ein bisschen Zweifel. Und das finde ich gut, dass du jetzt sagst, nee, das habe ich gar nicht. Also natürlich Extremfall, ich schlafe ein oder so.
Du hast natürlich auch schon mal im Wettkampf, wenn irgendwas ist mit dem Magen und so, aber das ist, dann denke ich auch schon mal, warum machst du den Quatsch? Aber das ist gar nicht so ernst gemeint irgendwie. Das ist, also deswegen ist das jetzt nicht, ich breche da jetzt ab, sondern man ärgert sich dann schon mal. Aber im Vorfeld steht immer fest, ich weiß, ich komme da an. Und anders ist, hast ja auch mal einen Läufer beim Marathon begleitet. So.
Ja, ja, ja.
Das nimmt man dann gerne mal so auf die leichte Schulter.
Ja, ja.
Ja? Also Marathon ist immer Marathon und der tut immer irgendwann weh. Ja. Und das ist mir auch schon ein paar Mal so gegangen. Da musste ich auch so schmunzeln, wo ich das gehört habe. Wenn man dann sagt, ja, ich betreue den jetzt und so, ja, und man hat sich da nicht so richtig auch mental darauf vorbereitet, sondern jetzt laufen wir eben lieber die 40, ja. Mhm. Dann kann das schon mal sein, dass es auf einmal doch bei 25 oder 30 auch auf einmal richtig wehtut und man da selber kämpfen muss, ne.
Aber da habe ich mir dasselbe gesagt, was du gesagt hast. Mhm. Also ich muss so oder so ankommen.
Genau.
Deswegen, also abbrechen gilt nicht. Ich muss so dahin gehen. Also gehe ich jetzt einfach. Ja. Also laufen ging nicht mehr, aber gehen.
Man kommt dann schon durch.
In dem Sinne. Irgendwie schon, ja.
Aber das heißt nicht, wenn man 100 Meilen laufen kann, dass im Marathon nichts mehr ist. Das ist immer irgendwo eine Herausforderung. Ja.
Also ein Mindset wie so ein Amboss. Ja? Deshalb vielleicht auch Iron Van. Ja.
Ja.
Aber
also man muss sich aber auch immer die Zeit vorstellen. Ne? Das war immer so, beim Triple gucke ich immer auf die Uhr, schon einen Monat vorher.
Ja.
Ja? Oder auch bei so einem 100-Meilen-Lauf. Ja? Da bist du eben einen Tag unterwegs oder sowas. Ja? Und dann gucke ich immer auf die Uhr, aber jetzt 7 Uhr, jetzt ist Start. Ja, 4 Stunden später, ja, steigst du so langsam, wenn du Glück hast, aus dem Wasser. Und am nächsten Tag dann, ja, wenn du dann normalerweise frühstückst, dann kannst du sagen, jetzt steigst du vom Fahrrad. Ja, also das sind einfach so, das ist ja für mich auch nicht unbedingt normal, so, dass man sowas macht. Das muss man sich dann auch wieder immer wieder selber sagen, wie lange man da unterwegs ist.
Wenn man dir jetzt zuhört und nicht in dieser Thematik drin ist, wie du, dann sagt der ein oder andere vielleicht, naja, es gibt immer besondere Menschen auf diesem Planeten, die sind einfach ein bisschen verrückt. Ja.
Ein bisschen?
Gibt es denn auch...
Der normalste Mensch der Welt.
Ja, genau. Ja, genau, in deiner Welt.
Ich sage immer, ich kenne ja Leute, die viel krasser sind wie ich. Da bin ich ja ein ganz kleines Hündchen.
Genau. Also verschieben wir die Grenzen nochmal. Ja? Ja. Also man kann immer mehr und immer weiter. Ja, was natürlich auch mal gesagt werden muss, ist, du bist ja keine Maschine. Auch wenn Leute sagen, auch zu dir, Roman, ja, ey, du Maschine, ne? Zu uns in Gummersbach sagen die Leute mal, das ist die Lunge aus Gummersbach.
Also, ja? Geil. Solche Namen, so Namen habe ich nicht. Irgendwas mache ich verkehrt.
Ja. Aber hoffentlich sind wir. Wir alle sind Menschen. Und das Sympathische an Menschen ist ja letzten Endes auch, dass es immer Höhen und Tiefen gibt. Und Arno, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du da nicht immer nur durchgerockt bist durch dein Leben, sondern vielleicht auch die ein oder andere Phase in deinem Leben, vielleicht auch in deinem sportlichen Leben hattest, wo du sagst, das war jetzt echt der Tiefpunkt. Und ich will gar nicht so über den Tiefpunkt reden, sondern eher, wie hast du es geschafft, dich wieder zu motivieren? Also was war der Punkt, dass du gemacht hast, dass du da rausgekommen bist? Aber gerne kannst du uns auch den Tiefpunkt erklären.
Ich sag jetzt mal, so eine sportliche Tiefpunkt war pfeifisches Drüsenfieber.
Okay.
Nach meinem 9. Triple.
Auch da aber wieder nur ein externer Faktor.
Genau, also da konnte ich 4 Jahre dann gar keinen Sport machen.
4 Jahre?
4 Jahre hat das bei mir gedauert.
Das ist aber eine lange Zeit.
Ja, genau. Also es ist unterschiedlich. Meine damalige Frau, die hatte das 4 Wochen, so klassisch eher gesehen, so 4 Wochen tot im Bett, richtig heftig. Und dann war das irgendwie auch weg. Und bei mir war das so schleichend. Aber wenn ich damals mit meinem Sohn immer nur so ein bisschen Fahrrad gefahren bin oder mich ein bisschen bewegt habe, damals habe ich im Fitnessstudio gearbeitet, war ich Geschäftsführer in einem Studio. Ich konnte keine Spinningstunde oder ich konnte auch keinen Trainingsplan machen und vorzeigen, weil dann hatte ich direkt am abends wieder Lymphknoten geschwollen und Fieber und Gelenke taten weh. Und das hat 4 Jahre angedauert. In der Zeit habe ich meinen ganzen Fahrräder alles verkauft, habe dann irgendwann einen Bogen gekauft und habe dann mit dem Bogenschießen angefangen.
Aber stirbst du dann nicht, wenn du eine Feuerschutz so viel Sport hast? Das war 4 Jahre gar kein Sport. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass ich einen Monat keinen Sport mache, dann denke ich, ich sterbe.
Genau, das war richtig heftig.
Und, aber Roman, überleg mal, du kannst das eine nicht und Arno hat sich einen Bogen gekauft, hat gesagt, okay, das kann ich.
Ja. Ja, das ging aber auch nur, ersetzt. Ja, also wenn du aber 100 Pfeile geschossen cool, hat, ne? Hatte ich dasselbe wieder. Also dann musste ich ein bisschen runter. Bis zur Bayerischen Meisterschaft habe ich es aber geschafft in 4 Jahren.
Ja. Also sehr leistungsfähig. Ja. Das gibt's nicht. Ich habe das Gefühl, haben wir hier einen leistungsorientierten Menschen vor uns.
Nein.
Ich hatte den Vorteil, ich konnte... Man schießt im Winter auf 25 Meter und mein Aerobic-Raum damals, der hatte in der Diagonale genau 25 Meter. Also ich konnte in der Halle wunderbar trainieren und draußen schießt er eben dann auf 25, 50 und 75 Meter oder sowas. Nee, das hat auch Spaß gemacht, das war auch ganz gut. Aber als es dann wieder losging, fängst du ja wieder bei Null an. Und das ist schon komplett hart. Also ich glaube, viele würden dann noch nicht mehr anfangen, dieses Ding. Und dann,
wäre die Alternative?
Ich habe dann, ja, ich musste irgendwie einen Sport machen, aber ja. Ich hatte mich dann direkt für den 10. Triple angemeldet. Wusste aber im Hinterkopf, ich schaffe das nie. Und habe dann direkt wieder die Symptome vom pfeifigen Drüsenfieber bekommen. Habe ich dann wieder abgemeldet und dann war es 2-3 Wochen später wieder gut. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt wohnst du hier wunderschön in den Bergen, jetzt machst du mal Trail Running. Das heißt, du hast ein neues Equipment, du hast andere Schuhe, du läufst mit Rucksack, vielleicht mit Stöcken, brauchst eine Stirnlampe, wenn du nachts unterwegs bist. Also zwar gleicher Sport ein bisschen, aber eben doch ein bisschen was anderes. Und dann habe ich mich direkt beim 100 Kilometer Zugspitz Ultra Trail angemeldet. Das war mein erster Berglauf. War ein genialer Lauf.
Nach den 4 Jahren.
Genau, ja. Genau. Gut, ein halbes Jahr oder was habe ich daraufhin trainiert und dann lief das aber wieder. Aber mit dem Ding, seitdem sind für mich Zeiten komplett egal. Also früher war dann, doch hast du doch eher mal gesagt, na okay, jetzt da, ja, ich bin Marathon-Bestzeit 2:44 gelaufen damals. Und das wolltest du natürlich irgendwie nochmal toppen und so. Ne? Und nach so einem Pfeifchen Drüsenfieber bist du nicht mehr so leistungsfähig, wie du früher mal warst. Also merkst du das schon. Und du wirst auch ein bisschen älter, das kommt dann noch dazu. Und jetzt ist einfach das Erleben, steht komplett im Vordergrund. Ob ich da jetzt mal ein bisschen langsamer bin oder nicht, ist sowieso wurscht. Und bei den Trailläufen konntest du es auch nicht vergleichen. Selbst bei der gleichen Strecke, wenn das Wetter anders ist, wenn da oben Schnee war ohne Ende, ja, und du bist dann rumgerutscht und konntest nicht anständig laufen, dann bist du schon mal langsamer gewesen oder so. Also diese Zeiten konnte man sowieso ganz schlecht vergleichen.
Also spannend, Arno, finde ich, deine Anfangszeit, wenn ich das mal reflektieren darf, über die kurze Zeit, wie wir jetzt zusammen sprechen und wie wir uns kennenlernen. Ein sehr leistungsorientierter Mensch, ein sehr ergebnisorientierter Mensch, was seine Leistung selber, körperliche Leistung betrifft. Über die Erfahrung, die er gesammelt hat, auch durch die Tiefpunkte, vom ergebnisorientierten zum erlebnisorientierten Menschen geworden, der hier hinkommt mit seinem Van, mit uns diesen Abend teilt, über seine sportlichen Leistungen spricht. Und ich glaube, also ich persönlich habe das Gefühl, dass du eine Symbiose geworden bist zwischen beiden Dingen. Du bist noch sehr leistungsorientiert, aber erlebnisorientiert genauso. Ja. Also ja. Ergebnis und erlebnisorientiert, diese beiden Dinge zusammenzuführen und zu sagen, ich genieße das eine und das andere und führe das in ein neues Level für mich als Mensch und als Sportler. Das habe ich das Gefühl, dass du das gerade mitbringst.
Ja, da ist auch was dran. Also für mich sind diese Wettkämpfe auch nicht unbedingt ein Wettkampf, sondern eher ein Abenteuer.
Ja.
Weil es passiert immer wieder was anderes. Und man muss sich in der Zeit mit sich selber beschäftigen.
Ja.
Also man muss wirklich tief reingehen. Und es ist eine wahnsinnige Kopfarbeit im Vorfeld und dann im Wettkampf natürlich auch. Ja. Und wie gesagt, ich sage immer so, das ist das Abenteuer des kleinen Mannes.
So. Ja. Das leben wir beide ja, Roman und ich ja auch. Das ist ja dieses kleine Abenteuer, was wir hier mit dir gemeinsam teilen. Auch wenn es nur manchmal ein Feuer ist oder am Wochenende, wenn es der kleine Lauf ist oder der 30-Kilometer-Lauf. Ich glaube, es ist einfach das Erlebnis, gepaart mit der körperlichen Betätigung und natürlich auch Menschen, die du wertschätzt [S2] Ja. [S1] Und die du wirklich magst. Und das alles zusammen führt für mich persönlich jetzt einfach zu einer gewissen Grundzufriedenheit, wo ich sage, dafür lohnt es sich.
Ja, genau. Ich brauche diese Wettkämpfe oder diese Abenteuer, wenn man es vielleicht so eher sagen wird, um zufrieden zu sein,
ja.
um mit mir selber glücklich zu sein.
Ja.
Und da zählt die Zeit nicht mehr und auch nicht immer unbedingt das Ankommen. So. Berlin zum Beispiel, da sind wir kurz stehen geblieben. Das war so ein Ding. 3 Anläufe. Also 100 Meilen. Ist jetzt nicht, ich bin schon mehr wie 100 Meilen gelaufen. Aber ich
wollte gerade sagen, 100 Meilen ist ja nicht viel.
Ja, doch, das ist schon viel. 160 Kilometer, die muss man ja, schon mal genau. laufen. Und ich habe zweimal gedacht, das kann ich alleine, ich brauche keinen Betreuer dabei. Und man darf da einen Betreuer dabei haben. Macht auch in meinen Augen jetzt Sinn. Und wenn man die 100 Meilen unter 24 Stunden läuft, bekommt man so eine Gürtelschnalle. Das ist in Amerika so üblich, so ein
Buggy. Da habe ich mal was drüber gelesen.
Genau,
ja.
wie
Texas Belt.
Ja, genau, so ein riesen Apparat. Ja, ja. Wie das das kommt, glaube ich, von den Rodeo-Reitern.
Die kriegen
dann auch so eine Schnalle. Und das gibt es in Berlin auch, muss aber die 100 Meilen unter 24 Stunden laufen. Joe Kelly hat zum Beispiel keine Schnalle, der hat es noch nicht geschafft. Der hat zwar, glaube ich, 3 Mal da angestartet, aber der war immer über 24 Stunden. Entschuldigung, Kelly, aber alles gut. Und, aber das war das Ziel für mich, diese 24 Stunden zu knacken. Und beim ersten Mal bin ich bei 126 zusammengeklappt mit Kreislaufproblemen. Ich habe mal wieder zu wenig zu mir genommen. Irgendwann kann ich, das ist mir im Gebirge noch nie passiert, da war ich auch schon viel länger unterwegs, aber da Asphalt oder Waldwege, das ist immer der gleiche Schritt, ja, immer das gleiche Tempo, lag sehr gut in der Zeit. Und bis 70, 80 kann ich mich gut verpflegen und dann vernachlässige ich das gerne mal. Überhaupt, wenn ich dann keinen Betreuer dabei habe. Und dann ist das von jetzt auf gleich, du läufst um die Ecke und puff. Ja, so unterzuckert komplett und dann liegst du zappelnd auf dem Asphalt. Und wenn du dann keinen Helfer dabei hast, ist ein bisschen doof. Ne? Dann ich kann aus dem Rucksack nichts mehr rausnehmen, muss ich den Wettkampf wirklich beenden. Ein Jahr später das Gleiche wieder alleine dahin. Und dann hat aber bei 126 ein sehr guter Freund von mir gesessen, Verpflegungsstation, der hat da nur kurz Pause gemacht und ich kam gerade hin und denke, jetzt setze ich auch mal kurz dahin und ich habe 2 Minuten da gesessen und der Kreislauf war weg. Und dann haben wir beide gesagt irgendwie, ja, es ist irgendwie jetzt dumm, aber ich glaube, wir hören wieder auf. Sonst hat mich so gewurmt, zweimal da nicht angekommen zu sein, was ich vorher überhaupt nicht kannte. Dann habe ich meinen besten Trainingspartner mitgenommen. Der ist 10 Jahre älter wie ich, hat 50 Ironmänner gemacht. Und der kennt mich. Der weiß genau, wie ich ticke. Und dann habe ich gesagt, pass auf, so bei Kilometer 60, 70 bist du mit dem Fahrrad da und da, da bin ich ungefähr und dann kommst du dazu. Die ersten Kilometer, die kannst du so laufen, da brauche ich keinen. Genau, und das war gut, dass der dabei war, weil wieder, wirklich bei 126, also den letzten Marathon, es hat leicht geregnet, liege ich wieder, bumm, aus dem Asphalt. Ich bin total hilflos dann, ne? Und der ganz locker, die Leute laufen dran vorbei, müssen wir Arzt rufen oder irgendwas. Ne, der, alles gut, alles gut. Holt eine Flasche Cola raus, ja, Tafel Schokolade, flößt mir die ein. Dann haben wir uns noch so 200 Meter oder was weiter weg war, so eine Bushaltestelle, weil es so geregnet hat, da hingeschleppt. Und dann haben wir gesagt, okay, 24 Stunden werden wir wohl nicht mehr knacken, aber du hast 36 Stunden, um anzukommen. Und diesmal möchte ich auf jeden Fall ankommen und möchte auf jeden Fall eine Medaille mitnehmen und das Ding einmal beenden. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir dann so langsam zur nächsten VP, zur nächsten Verpflegungsstelle.
Verpflegungsstation, genau.
Und das waren so 3-4 Kilometer. Und dann gehst du, oder bin ich gegangen, ein paar hundert Meter, und dann bin ich wieder losgelaufen. Und bin den letzten Marathon irgendwie 4,5 Stunden gelaufen, bin 23:30 bin ich ins Ziel gelaufen. Das war so geil. Wenn ich mich aber vorher da gesehen hätte, der geht doch keinen Meter mehr, ja? Null, ja? Und das ist die Sache, die mich an diesem Sport, an dieser Ausdauergeschichte einfach total fasziniert. Der Kopf, der ist so entscheidend, dass, ja, du tankst ein bisschen auf, ja, und dann geht's wieder ab, die Lucy, ja? Und das war brutal. Aber die Gürtelschnalle hat mir 600 Euro gekostet, ne? 3 Start.
Ja, aber trotzdem wert, oder?
Aber das ist, die liegt im Bus, ja? Die wird nur in Ehren gehalten, ne?
Die zeigst du uns gleich, oder? Machen wir ein Foto von.
Ja, ja.
Arno, was ist wertvoller, beziehungsweise was genießt du mehr? Das Ankommen oder die Vorbereitung?
Ah, das ist eine gute. Die habe ich noch nie gestellt gekriegt, die Frage. Die ist gut. Würde fast Vorbereitung.
Der Hintergrund ist der. Es gibt einen sehr schönen Satz, Arno. Der heißt, genieße die Reise, am Ziel bist du angekommen.
Ja.
Und oftmals spreche ich mit dem Roman darüber, wenn wir vielleicht auch mal Instagram-Stories uns mal zurückblickend angucken, was wir für eine tolle Reise in unserer persönlichen Entwicklung, in unserer Freundschaft, in unserer beruflichen Entwicklung, sportlichen Entwicklung, das sehen wir alles, Bilder. Bilder erzählen ja Geschichten.
Genau.
Ja. Ja. Und wir sehen das und sagen, was für eine tolle Reise.
Ja.
Und es ist gar nicht wichtig, wo wir jetzt gerade sind, also dass wir irgendwo angekommen sind, sondern die Reise, die wir zusammen dort, auch mit dir jetzt zum Beispiel, ja, dass wir die begonnen haben und auch weiterführen, das ist einfach, sich bewusst zu machen, das zu genießen und auch mal links und rechts zu gucken und zu sagen, wow, das ist schon cool.
Ja, ja.
Deshalb so die Frage.
Also mindestens 50-50.
Ja, absolut, glaube ich auch. Ne?
Mindestens. Ja. Also auch jetzt bei meinem 10. Triple war ich auch so Urlaub, Radtrainingslager mit dazu. Ja? Oder ich bin einfach mal nach der Arbeit nach Garmisch gefahren und solche Sachen, die vergisst du ja auch nicht.
Ja.
Und normale Trainingsgeschichten, die man macht oder Ich bin ja nicht gerade der leidenschaftliche Schwimmer, aber ich habe es dann geschafft, im Schliersee einmal komplett zu umrunden, so 6,5 Kilometer und so. Das habe ich früher nie gemacht. Das war so. Und das sind da tolle Sachen. Und das, ja klar, das gehört halt auf jeden Fall mit dazu. Und dann eben der Wettkampf an sich. Und ja gut, den Zieleinlauf, den hat man unter Umständen relativ schnell auch wieder vergessen. Also ich kann mich jetzt nicht an jeden Zieleinlauf, den ich irgendwo gemacht habe, erinnern. Es gibt so ein paar Wettkämpfe, die brutal schwierig waren. Also meine Bestzeit, ich weiß gar nicht mehr, wer da überhaupt alles im Team dabei war, zum Beispiel beim Triple oder wie der Zieleinlauf war. Aber bei den Wettkämpfen, wo es mir richtig dreckig ging, also richtig dreckig, da kann ich mich noch dran erinnern.
Das Ziel, sagt man sehr häufig, gibt dir die Richtung oder ist wie so ein Nordstern, aber der Weg ist entscheidend.
Ja, ja.
Ja,
ich habe eine Frage.
Also, ich auch noch, ganz ehrlich. Ja,
aber ich habe hier noch ein paar Dinge stehen.
Wir haben das jung.
Hau rein. Ich habe ja so viel geredet.
Ich habe noch das
so Thema. Viel gefragt, Entschuldigung. Mich interessiert es einfach.
Eisbaden habe ich
da. Du hast, ja. Also, ja, das machst du ja auch.
Ja, letztes Jahr um die Zeit hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, bist du bescheuert? So einen Scheiß mache ich nicht mit. So, ich habe das gar nicht wahrgenommen, dass du es seit Jahren schon machst, ehrlich gesagt.
Ja.
Erst als ich selber angefangen habe, habe ich gemerkt, dass du es auch machst. Also wie lange machst du es schon? Wie kommst du dazu? Was ist das Besondere für dich an Eisbaden?
Ich glaube, wir haben uns über das Eisbaden auf Instagram sogar kennengelernt.
War das Eisbaden? Also, ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube ja.
Okay.
Ich glaube ja. Ich mache das jetzt, dieses Jahr, glaube ich, war das fünfte Jahr.
Mhm.
Genau. Das war, ich habe, also vor 5-6 Jahren hat man ja ab und zu immer mal wieder was über das Eisbaden gelesen. Mhm. Nicht so extrem viel, wie es jetzt teilweise verbreitet wird. Aber mir ist es auch immer wieder mal untergekommen. Mhm. Und was mich teilweise auch damals schon fasziniert hat, waren diese Kanalschwimmer und so weiter, die ja wirklich bei 12, 13 Grad 20, 30 Stunden in dem kalten Wasser drin sind. Deswegen hat mich dieses kalte Wasser irgendwo auch schon immer fasziniert, aber ich bin so ein Warmduscher.
Mhm.
Und mich hat das zwar fasziniert, aber ich hatte keinen, der mir da an die Hand nimmt oder irgendwas. So. Bis vor 5 Jahren, ich habe einen Freund, mit dem ich ab und zu mal so Stand-Up-Paddeln mache. Mhm. Wir gehen aber immer nur Stand-Up-Paddeln, wenn keiner geht. Mhm. Also im November
okay,
und so.
Ja.
So.
Wo es halt so schön ruhig ist.
Genau, wir haben, ich habe kein Neopren, sondern ganz normale Kleidung. Die sind ja, da kennt man ja nicht mit.
Mhm.
Und da war man am Silvenseespeicher, November. Es war ein relativ schöner Tag. Und da haben wir gesagt, jetzt könnte man noch mal ins Wasser gehen. So, das war eine ganz spontane Aktion irgendwo.
Mhm.
Ich glaube, wir haben uns vorher mal darüber unterhalten, sowas.
War dann 11 Grad, 12 Grad oder so? November?
Ja, ich glaube, es war schon ein bisschen drunter.
Okay. Ja, gut, also aber 10, 7, 8
Grad, oder? Sowas, ja, genau, ja, genau. Und waren wir direkt irgendwie so 4-5 Minuten drin und das fand ich total irre. So, das war einfach mal rein und gut war's.
Mhm.
Und danach habe ich mich dann erst so ein bisschen mehr darüber informiert und ein bisschen mehr beschäftigt, worauf man dann so achten sollte. Und wir hatten beim ersten Mal schon alles richtig gemacht, sozusagen auch ein bisschen länger drin zu bleiben. Genau, und ganz extrem ist es dann geworden zu Corona-Zeiten.
Ja, da war auch so ein Hype dann, ne, zu Corona.
Ja, ich hatte ja keine Dusche.
Achso. Auch gut. Stimmt,
ja,
das Studio, ja, war zu. Also,
Studio war zu.
Ja.
Und Schwimmbäder waren zu. Ja. Meine Cordula, also mein Bus, hat keine Dusche.
Genau. Kurze Zwischenfrage. Cordula. Warum?
Weil er grün ist.
Okay.
Und das so, Cordula so super, ist gekauft, ja, worden, wo das Lied rauskam. Cordula grün. Und ich kam mit dem Auto an und eine gute Freundin hat direkt gesagt, das ist Cordula. Und seitdem heißt die Cordula.
Okay,
Cordula.
Gleich habe ich schon wieder Fragen zum Van, aber mach weiter mit dem,
genau,
Eisbaden.
Und das war ja dann, glaube ich, das zweite Eisjahrbad. Das zweite Jahr, wo ich dann Eis gebadet habe.
Mhm.
Und da war ich jeden Tag drin. Und bei uns oben am Spitzing.
Du warst jeden Tag Eisbaden?
Ja.
So, also mir geht's immer, ich brauche danach immer mindestens eine Stunde, wenn nicht sogar zwei, bis ich wieder auf Temperatur bin. Ja, wie?
Habe ich am Anfang auch. Ich bin am Anfang, habe ich da einen Wettkampf draus gemacht.
Vor allem, du wohnst im Van, du hast so also keine Bodenheizung oder irgendwie, wo du dich da, also das ist zwar warm, aber nicht, ja, so warm, genau, wie in der Wohnung, oder?
Oh Mann, du bist ja auch wie ein Kaltblüter, wie so ein Insekt. Du kannst mal 2 Stunden in der Sonne liegen, dass du wieder warm bist.
Ja, wirklich.
Ja, ich habe am Anfang eben auch versucht, ich hatte auch keine Neoprenschuhe an, also ganz normal, ohne Handschuhe, ohne Neopren.
Würdest du das empfehlen? Aber das mache ich aktuell auch nicht, ja, aber es ist ja unangenehm.
Ja, würde ich empfehlen. Mhm. Weil,
Handschuhe auch, ja?
Handschuhe habe ich keine an, aber wenn Leute da Probleme mit haben, würde ich es auch empfehlen, weil, wie gesagt, das ist kein Wettkampf. Und ich habe am Anfang auch versucht, immer noch eine Minute länger und noch länger und dann bin ich auch raus und dann war ich immer 10, 12, 13 Minuten drin, bei 2, 3 Grad.
Mhm.
Weil wir das Glück haben, in Bayern wirklich am Spitzing war immer Eis.
Ja, ich bin aber neidisch, du hast immer Bilder,
wenn, ja, super,
sie,
schön, ne?
Hast du richtig schön mit Eis drumherum,
ja,
und
ja,
mit
der Axt reingehauen. Du musst immer so jeden Tag neu hacken.
Ja, ja, schön. Also
und,
schönes Problem.
Genau. Und dann hast du aber wirklich auch eine Stunde oder sowas Probleme, bis die Füße wieder ja, warm werden. Und auch Hände war bei mir dann auch, weil die habe ich auch immer schön mit reingenommen. Sollte man ja angeblich so. Mhm. Aber ich habe durch den Radsturz damals habe ich vorne kein Gefühl drin, weil die Nervenenden kaputt sind. Und 2 Stunden lang tun einem die Finger weh, wie Hölle. Und das hat mir so ein bisschen den Spaß dann auch genommen. Da habe ich dann irgendwie so. Und dann habe ich ein paar Leute auch getroffen. Die hatten alle Neoprenschuhe an. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, Neoprenschuhe ist ja schon mal, erstens geht man leichter rein.
Ja. Und danach auch dann. Ne?
Und genau, und die Füße so. Und es geht ja im Prinzip darum, trotzdem hast du ja den gleichen Effekt, ja, denen das Eisbaden einfach so gut macht. Die Endorphine werden ausgeschüttet und man wird unter Umständen nicht mehr krank, weil einfach das Immunsystem gestärkt wird, mhm, und so weiter. Und da kann man auch gerne Neoprenschuhe anziehen. Mhm. Und ich nehme meine Hände jetzt nicht die ganze Zeit mit unter Wasser. Mhm. Weil wenn ich Eisschwimmer wäre, weil ich nicht kann wegen meinen Händen, dann oder auch keinen Bock habe, mir das auch noch anzutun. So eine Meile im Eiswasser schwimmen, habe ich jetzt gesagt, ist bestimmt auch eine geile Geschichte, aber da bin ich, glaube ich, zu alt für. Der Wandratsch, der ist ja der mehrfache, ne, der hat mich angeschrieben auf Insta, mhm, und schönen Grüße. Ich lasse es dann, ne? Also Eisbaden reicht. Ja. Und also ruhig auch die Hände nicht unbedingt, wenn man da Probleme hat, mit rausnehmen und so lange drin bleiben, wie es einem gut tut.
Ja.
Ja, und nicht unbedingt noch immer eine Minute dranhängen, noch eine Minute dranhängen. Ja. Man sollte mindestens 3-4 Minuten drinbleiben, damit einfach diese positiven Effekte drin, mhm, sind. Und die ersten 2 Minuten tut es ja weh. Mhm. Umso öfter man drin war, spürt man das nicht mehr. Also ich habe das irgendwie, ich gehe da rein und gut ist. Und
hast du Unterschiede festgestellt, also vor dem Eisbaden im Sport und nach dem Eisbaden? Also du hast ja eine lange Zeit mal kein Eisbaden gemacht. Ja. Und jetzt bist du halt Sportler plus Eisbaden. Merkst du da Unterschiede?
Also wenn du, ich laufe ja sehr gerne vorher.
Mhm. Ja, das mache ich auch sehr gerne.
Genau, weil ich so sowieso in den Bergen unterwegs bin und sowas. Also die Erholungsphase ist schon mal geringer, mhm, von der Muskulatur her. Deswegen, mhm, Fußballer und sowas, die machen das ja auch. Mhm. Dass jetzt ein Fußballer nötig hat, weiß ich nicht, aber nein, Scherz.
Man läuft ja auch 10 Kilometer. Ja.
Und,
man merkt so richtig die Affinität zum Fußball. Ja, ja.
Der moderne Sklavenhandel, sage ich zum Fußball.
Ja, das ist in der Tat was dran. Heute ist mein Sohn zu mir gekommen und hat gesagt, Papa, der FC Bayern hat jetzt wirklich Harry Kane.
Ja, genau.
Ja? Ja. Und wenn wir diesen Podcast in 20 Jahren nochmal hören, dann fragen sich die Leute wahrscheinlich oder mein Sohn, wer zum Teufel ist Harry Kane? Ja? Aber der ist damals heute für 100 Millionen Euro gekauft worden, ist der größte Transfer, der je gemacht worden ist in der Bundesliga, 100 Millionen Euro. In 20, 30 Jahren wird man vielleicht sagen, ja, so viel kostet jeder Spieler gerade. Mhm. Ja. Aber zu unserer Zeit, jetzt gerade in 2023, ist das verdammt viel Geld.
Verdammt viel. Aber vielleicht gibt es ja in 20, 30 Jahren gar keinen Fußball mehr.
Ja. Vielleicht gibt's,
ja gut, das ist jetzt ein anderes Thema, was wir auch
genau
machen.
Aber, genau.
Fußball habe ich auch keine Ahnung von. Ich habe mich auch gefragt, wer ist Harry Kane? Jetzt weiß ich, wer Harry Kane ist.
Wo waren wir denn nicht stehen geblieben?
Eisbaden.
Eigenmann.
Und Schwimmen und Regeneration ist besser.
Ah ja, genau, genau. Und ich hatte seitdem keine Erkältung mehr.
Hattest du im ersten Jahr trotzdem Erkältung? Weil ich war zweimal so platt.
Nee, ich habe auch keine Winterjacke mehr. Die habe ich eingemottet.
Ja.
Weil es nimmt ja wahnsinnig viel Platz weg, so eine dicke Jacke im Bus.
Ja.
Und ich hab Kapuzenpulli, das reicht, ja.
Das gibt mir Hoffnung, weil ich friere immer noch sehr schnell, muss ich sagen. Das glaubt mir zwar keiner, aber trotzdem.
Aber das Frieren danach gehört ja auch dazu. Also, dass man dann zittert und so weiter, das habe ich natürlich auch. Mhm. Das ist auch eine ganz normale Geschichte, die natürlich auch dazu gehört. Aber es dauert nicht mehr so ewig lange.
Ja. Das ist gut. Ich freue mich schon auf die Saison, wenn es wieder losgeht.
Ja, kommt doch mal nach Bayern.
Das machen wir, definitiv. Ja. Das steht fest. Ja. Ich will mal wirklich im Wasser, wo ich vorher das frei sägen muss oder so, mal reingehen. Das ist, glaube ich, viel schöner. Und mit dem Schnee dazu. Aber noch ein Stichwort, das ist gefallen. Ich glaube, Minimalismus. Also, das heißt, du hast keine Jacke oder weniger Jacke. Und Vanlife.
Ja.
So, hinter dir ist ein grüner Bus. Und das ist dein Auto, wo du auch wohnst und lebst.
Genau, seit 4,5 Jahren.
Seit 4,5 Jahren. Was ist da passiert? Was ist mit dir schiefgelaufen?
Ungefähr gleich, wie das mit dem Sport angefangen hat. Also die Cordula ist, ich wollte schon immer mal so einen Bus haben. Wenn man Sport macht, ist das ja super praktisch. Ne? Man fährt irgendwo hin zum Wettkampf, man braucht kein Zimmer und nichts. Hat sich aber irgendwie nie so ergeben. So. Und mein kleiner VW Lupo hat den Geist aufgegeben und dann, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt guckst du, dass du dir irgendwie so einen Bus zulegst. Und sollte kein VW-Bus werden, weil ich nicht umbauen wollte. Und dann musst du immer, ich bin jetzt dann so ein Kopf größer wie ein stehendes Schwein, also 1,65 Meter, aber da kannst du auch nicht quer drin liegen im VW-Bus.
Mhm. Kann man gleich testen.
Nee, das geht nicht. bei einem Ford geht das und beim Fiat geht es auch. Die sind ein bisschen breiter. Genau, und dann habe ich geguckt und so weiter. War damals auch schon ein bisschen schwieriger. Hab dann aber erst einen roten Ford gesehen und den wollte ich dann noch holen. Und als ich da angerufen habe, war der weg. Und kurze Zeit später ploppte der auf einmal auf, so ein grüner. und direkt angerufen und hingefahren und das ist er. Ja? Gaswasserinstallateurauto. Mhm. Genau. Und dann habe ich angefangen auszubaden. Null Ahnung, ja. Und dann guckt man natürlich im Internet, ne, wie geht das? Ne? YouTube ist ja toll für sowas. Ja? Mhm. Mit was dämme ich? Ja? Was brauche ich für Heizungen? Oder so. Ich wollte den aber auch schon richtig ausbauen. Aber nicht im Gedanken, ich wohne da jetzt drin, sondern sollte dann auch schon mal für den Urlaub, so, genau, auch in den Bayern bist, sollte dem auch dann auch schon Heizung gerne drin haben, Solar auf dem Dach haben, dass du auch ein bisschen Strom hast unterwegs und so weiter. Und dann siehst du natürlich auch, dass da Leute drin wohnen. Wusste ich natürlich vorher auch schon, dass Leute im Bus, im Auto wohnen oder in Bussen wohnen. Aber es war mir nie so bewusst geworden. Aber das hat mich so angefixt. Ne? Mhm. Wie viel braucht man im Leben, um über die Runden zu kommen? So. Mhm. Mein Sohnemann war schon ein bisschen älter. Der war dann schon also so 15, 16. Davor war der jedes Wochenende waren wir zusammen. Da hätte ich sowas auch gar nicht machen können im Busleben. Das war
die Frage des Zufriedenheitsgrades. Ne? Also wie viel braucht man wirklich, um jetzt, oder wenn ich etwas weglasse, bin ich dann unzufriedener oder ist das Loslassen eher ein Prozess, der mir gefällt? Ne? Also spannend.
Genau. Und das hat mich eben da noch so daran fasziniert. Ja? Wie kommen die klar mit so wenig Zeug?
Ja.
Und ich habe damals nur ein Apartment gehabt, aber ich habe auch schon in einem Herrenhaus gewohnt, in kleinen Wohnungen, in den großen Wohnungen, mit Familie, drei Kinder, also habe da einiges schon durchgemacht.
Ja.
Und hätte aber jetzt meine Wohnung nicht aufgegeben und wäre einfach mal so in den Bus gezogen. Also irgendwie so. Aber der Gedanke war im Kopf. Und dann kam irgendwie so ein schöner Zufall, dass eine Bekannte von mir sich von ihrem Freund getrennt hat. Und stand bei mir vor der Tür und wusste nicht, wohin. Und dann denke ich, hallo, meine Chance, in den Bus zu ziehen. Und gesagt, du kannst hier bei mir einziehen in die Wohnung und ich ziehe mal den Bus und dann gucken wir mal. Wenn du was anderes findest, sagst du Bescheid. Und wenn ich da keinen Bock mehr habe, sage ich auch Bescheid. So.
Das war dann der Anfang von Airbnb.
Ja, sehr so, genau, so ungefähr. Und dann,
gutes Geschäft.
Ja, und ich hatte noch keine Standheizung und das war Februar, da mehr. Also es war noch schweinekalt draußen. Und dann musste ich eben ganz schnell die Standheizung dann nachrüsten. Aber dann packst du auch zu Hause deine Küchenschränke und sowas aus und hast 26 Tassen da im Schrank. Ja? Bist alleine, 26 Tassen. Ja, ja. Totaler Schwachsinn. Ja? Ja. So. Und da musste eben alles in den Bus.
Wie viele Tassen hast du heute?
Zwei.
Ja. Für dich und für Besuch.
Genau. Oder wenn du mal nicht direkt spülen musst. Na, ich habe noch zwei Emailientassen von meinem Sohn nochmal ein Geschenk gekriegt. Aber im Prinzip hast du alles so. Ja. Und dann, ich habe mehr Sportkleidung im Bus wie normale Kleidung. Ja. Aber wenn jetzt eben wenn du ein neues T-Shirt oder was hast, muss ein altes dran glauben. Ja. Weil mehr Platz ist nicht. Die Kästen sind da.
Das ist mein Motto, ne? Wenn du eine Sache neu kaufst, musst du zwei abgeben oder wegschmeißen. Ja,
genau so. Und ich möchte im Moment in kein Steinhaus zurück.
Steinhaus.
Ja.
Jetzt erst, wenn du es aussprichst, wird einem bewusst, dass es, oder Betonhaus.
Oder Betonhaus oder sonst irgendwas. Also ich genieße es immer noch und möchte es im Moment noch nicht ändern. Nee. Und gut, der hat jetzt keine Stehhöhe, weil der musste in die Tiefgarage passen. Ja?
Bei deiner Größe keine Stehhöhe?
Ja, ich kann fast drin stehen. Also es fehlt nicht viel, und, aber es reicht.
Aber mit zunehmendem Alter, habe ich gehört, funktioniert das.
So. Ja, man schrumpft.
Man wird ja nie größer, sondern immer kleiner. Ne?
Und wenn man solche langen Wettkämpfe macht, wird man dann sowieso ein bisschen kleiner und dann passt das auch. Also ich vermisse gar nichts und finde das immer noch richtig, richtig toll. Ja.
Eine spezielle Frage vielleicht mal an dich. Wir reden ja begeistert über dich und mit dir gemeinsam. Und gibt es auch Menschen, die dich komisch angucken?
Ja, garantiert. Sagen,
das
bestimmt.
Ist, das ist jetzt total fremd. Und
ja.
Wie gehst du damit um?
Ist mir total wurscht.
Ja,
das war mir schon immer wurscht. Mich haben damals, als ich den ersten Triple gemacht habe, Triathleten, also im Verein, beschimpft. Ich würde den Triathlonsport kaputt machen.
Warum?
Ja, weil die das in ihren kleines Köpfchen nicht reinkriegen, dass man vielleicht auch noch mehr machen kann wie einen normalen Ironman.
Ah, okay. Also dann war dann die Regel und dahin
genau,
und nicht weiter.
Genau, und dann kam ja dieses Ding, ja, ihr habt ja da 58 Stunden Zeit und das ist ja dann kein klassischer Ironman mehr. Sag ich, pass auf, ich mache dir das Ding mindestens einmal unter 45 Stunden, habe ich dann noch geschafft. Also ich hätte mit 44 Stunden auch dreimal einen klassischen Ironman gefinisht. Und darauf konnten uns dann relativ wenig antworten. Klar, das hast du immer. Ja? Aber wenn du auf andere Leute hörst, kannst du ja dein Leben nicht verwirklichen.
Mhm. Schön, ja.
Oder? Das ist ja...
Ein wunderbarer Satz.
Ja.
Und ich glaube, es sind die Menschen, die wirklich etwas bewegen und vielleicht auch eine Veränderung einleiten, die ihren Weg gehen und nicht auf andere hören.
Ja.
Weil andere gibt es eben schon.
Mhm. Genau.
Um Veränderungen einzuleiten, brauchst du Pioniere. Und ich glaube, dass du einer, bestimmt von vielen, aber ein ganz spezieller Pionier in deinem eigenen Bereich bist. Und ich finde es wunderschön, dass du bei uns bist. Und vielleicht abschließend noch, wenn wir die Runde heute am Lagerfeuer mal auf jeden Fall für den Podcast schließen. Gibt es ein Herzensprojekt von dir, was dir wichtig ist, was du vielleicht auch, was du in den nächsten Jahren noch vorhast oder was inspiriert dich? Vielleicht was möchtest du unseren Zuhörern mitgeben, woran sie glauben sollen, damit sie auch genauso weitermachen und so ein Mindset bekommen wie du?
Also mein Herzensprojekt war ja jetzt im Prinzip der 10. Triple.
Ja.
Ist dann am Laufen gescheitert, aber weil der Kopf auch nicht mitmachen wollte diesmal. Da gab es so ein paar verschiedene Umstände, also die es diesmal nicht erlaubt haben, den Wettkampf zu beenden. Was aber weiter nicht schlimm ist, weil mein Sohnemann war dabei und sehr gute Freunde waren dabei von Enjoy the Smile, auch, die ich auch übers Vanlife kennengelernt habe. Und wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Wir haben geweint und gelacht während des Wettkampfes. Und mein Trainingspartner, der für mich sehr wichtig ist, wenn ich Probleme habe beim Laufen, beim Radfahren, der hatte diesmal selber ein Problem und hat mich im Stich gelassen, weil er mit irgendeinem aus dem Team nicht richtig klarkam und hat aber nicht mit mir geredet. Ich habe mit ihm auch nicht geredet, weil ich natürlich im Wettkampf irgendwo war. Hab nur mitgekriegt, dass da irgendwas nicht ist und bin super geschwommen, bin sehr gut Rad gefahren dafür, hatte dann aber beim Radfahren die Oberschenkel komplett zu und bin dann schon vom Fahrrad gestiegen und habe gedacht, jetzt wird das mit dem Laufen nichts, was natürlich für eine Kopfeinstellung schon totaler Wahnsinn ist. Ja, also ich bin vom Fahrrad gestiegen und wusste, du kommst ja heute nicht ins Laufen. Und wenn er da gewesen wäre, hätten wir es 20 Mal versucht anzulaufen. Und so bin ich erstmal mehr oder weniger nur gegangen. Wir haben es dann irgendwann versucht, aber die Zeit war dann irgendwann um. Und dann haben wir das Projekt schweren Herzens irgendwo aufgehört. Aber es war trotzdem im Nachhinein mit einer der schönsten Wettkämpfe oder der erlebnisreichsten Wettkämpfe. Und in 2 Jahren, wenn ich 60 bin, werde ich es eben nochmal versuchen.
Klingt auch viel schöner, ne, mit 60.
Ja, klingt recht gut.
War es halt so, ne?
Genau, und was man den Leuten noch weitergeben soll. Mich haben sehr viele immer gefragt, jetzt auch mit dem Vanlife. Ich bin ja vor Ort, ich habe einen festen Job. Ich reise ja nicht rum. Also wenn ich frei habe und sowas, bin ich unterwegs. Oder wenn ich am Lagerfeuer einen Podcast halte, dann fahre ich gerne mal 1000 Kilometer. Das ist der geilste Podcast überhaupt. Ich kenne keinen Podcast, der am Lagerfeuer stattfindet.
Danke.
Großes Lob.
Danke.
Das lohnt sich auch, dafür mal 1000 hin und 1000 zurückfahren, so ungefähr. Aber ich wollte das trotzdem machen mit dem Bus. Weil wer weiß, was in 5 Jahren ist, wenn ich Rentner bin oder so. Ja? Da kann ja was sein. Und ich finde immer, man kann sich vielleicht nicht alle Ziele erfüllen, aber ein Teil kann sich jeder erfüllen. So ein Stück Kuchen so rausnehmen. Und mir reicht das im Moment, in dem Van zu leben. Und ich habe sehr viele Ecken bei mir kennengelernt, die nicht so weit weg sind, die ich vorher gar nicht kannte. Und jede freie Minute, die da ist, bin ich trotzdem unterwegs. Und jetzt weiß ich aber, wie das ist. Und wenn Leute dann immer sagen, wenn ich mal Rentner bin, dann mache ich das. Wenn du vorher sowas nie gemacht hast, fängst du das als Rentner meistens gar nicht erst an. Also einfach, wenn man gewisse Sachen sich erfüllen möchte und die Umstände im Moment es nicht zulassen, ein Teil ist immer machbar, finde ich.
Wunderbar, wunderbar.
Sehr schön, finde ich auch. Also es bringt so das auf den Punkt, was du eigentlich lebst, ja, und motiviert gleichzeitig alle, ob 25 oder 45 oder 65, zu sagen, einfach anfangen. Ne?
Genau.
Einfach den ersten Schritt machen und danach gucken, wo die Reise hingeht.
Genau. Also wenn ich wirklich so mich irgendwas fasziniert oder sage, oh, das möchte ich gerne mal machen, einfach mal machen. Mhm. Ja. Ja. Und wenn es nicht das ganz große Ding ist, aber einen kleinen Teil davon kann man bestimmt machen.
Ich würde gerne dir ein Feedback geben. Ich habe vom Anfang des Podcasts sehr viele Fakten, sehr viele Begeisterungen, sehr viele sportliche Emotionen gespürt. Und zum Schluss ist es für mich wirklich rund geworden, weil Rentner bist du nur im Kopf.
Ich fühle mich 20 Jahre jünger.
Rentner? Weil du gerade sagtest, wenn ich Rentner bin. Aber ich glaube auch für unsere Zuhörer und für uns selber, Rentner bist du nur im Kopf. Und unseren persönlichen Triple Ironman, wie der auch immer aussieht. Deiner sah so aus, wie er aussieht. Aber was ist deiner Roman? Was ist meiner Roman? Und was ist vielleicht auch für die Zuhörer draußen ihr persönlicher Triple Ironman? Ich glaube, das ist die Brücke, die wir schlagen müssen. Und das ist der Gedankengang, der gute Gedankengang ist der, nicht alles nachzumachen. Ja, also das Nachmachen, ja. Das Nachäffen. Ich glaube, das ist, dann sagt ja jeder, das kann ich eh nicht. Aber was wäre denn so unser Ding? Was hat das alles mit mir zu tun? Und einfach mal die Frage zu stellen, was könnte denn meine nächste Herausforderung sein, die ich für mich persönlich überschreiten möchte, wo ich sage, da bin ich dran gewachsen. Und ich glaube, wenn wir mit dem Gedanken heute noch ein bisschen weitersprechen, aber wir cutten jetzt hier diesen Podcast, ja, und schalten das nächste Mal neu ein und vielleicht mit einer erweiterten Folge mit dir, ja, wo wir vielleicht mal in diese Themen, die wir jetzt oberflächlich angerissen haben, etwas tiefer reingreifen. Mhm. Ich glaube, das wird uns allen sehr viel Spaß machen. Das ist mein Fazit. Vielen Dank.
Beim Eisbaden in Bayern.
Beim Eisbaden in Bayern, definitiv. Wir haben ja eine große Crew hier bei uns im Oberbergischen. Ja. Ja, vielleicht schaffen wir es dann gemeinsam, eine große Aktion zu machen, da runterzufahren. Ja. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du hier bist. Trio oder dreifacher Ironman. Wir sind ja auch zu dritt hier, also im Podcast. Passt ja auch ganz gut. Und jetzt habe ich
drei am Lager
voll. Drei am Lager. Jetzt habe ich auch Hunger bekommen und für die Leute, die uns zuhören. Also es ist dunkel geworden. Das Feuer ist viel schöner als Feuer. Und jetzt schmeißen wir den Grill an. Also das Lagerfeuer ist unser Grill. Und trinken noch ein, zwei Bierchen und genießen den Abend. Vielen, vielen Dank euch zwei. Vielen Dank dir, Arno.
Danke, danke.
Super. War mir eine Freude.
Sehr, sehr schön.
Vielen Dank und wir freuen uns auf den nächsten Podcast bei Zwei am Lagerfeuer.
Danke fürs Zuhören bei Zwei am Lagerfeuer. Lasst euch inspirieren, eure Träume zu verfolgen und euren eigenen Weg zu gehen. Liked, kommentiert und teilt diese Episode, um andere daran teilhaben zu lassen. Gemeinsam können wir mehr Menschen motivieren und inspirieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan
und Roman.